Wenn du dich auf eine längere Reise begibst, ist es notwendig, das richtige Gepäck dabei zu haben, oder? Als Bibelschüler war ich während meiner Semesterferien einmal für 2 Monate in den USA. Ich habe da in Louisville in einer Gemeinde ein Praktikum gemacht und mir eine Hochschule da angeschaut. Und als ich so die Flüge gebucht habe, habe ich gemerkt, Mensch, wenn man ohne Koffer fliegt, sondern nur mit Handgepäck, ist es viel günstiger. Also habe ich mir gedacht, Mensch, ich versuche mal den Trick. Ich fliege für 2 Monate in die USA und ich mache das nur mit Handgepäck. Und es hat tatsächlich relativ gut geklappt. Ich meine, ich war bei einer Gastfamilie da. Wir konnte da auch Wäsche waschen, alles gut. Ich musste mir keine Gedanken darüber machen, ob mein Koffer ankommen würde, weil ich hatte ja keinen großen Koffer mit dabei. Das hat an sich relativ gut geklappt. Das hat aber bedeutet, dass ich mir vor der Reise relativ gut überlegen musste, was packe ich ein? Ja, jeder Zentimeter zählt. Was brauche ich und was erwartet mich da? Das sind die entscheidenden Fragen, die man stellen muss. Was brauche ich? Was muss ich wirklich mitnehmen? Und was erwartet mich da, wenn ich da bin? Weil, und das weiß jeder von euch, es gibt wenig Schlimmeres, wie wenn man auf einem anderen Kontinent ist und irgendwann merkt, ah, warum habe ich das nicht mitgenommen? Warum habe ich daran nicht gedacht? Hätte ich mal mir vorher Gedanken gemacht. Heute wollen wir darüber reden, was du brauchst und was dich erwartet, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Seien wir mal ehrlich, die meisten von uns, die irgendwann in ihrem Leben zu Gott finden, tun das, ohne zu 100% zu wissen, was einen erwartet, oder? Man sagt, man ist dabei, man folgt Jesus, sei du Herr über meinem Leben, aber man hat sich vielleicht, weil man es auch nicht konnte, nicht wirklich darüber Gedanken gemacht, was heißt das eigentlich, was brauche ich dafür und was erwartet mich, wenn ich für Jesus unterwegs bin. Unser Text will uns auf diese entscheidenden Fragen heute eine Antwort geben. Das bedeutet, wenn du schon seit längerem mit Jesus unterwegs bist, lädt dieser Text dich ein, heute kurz stehen zu bleiben und dir die Frage zu stellen: Gibt es in meinem Leben mit Gott unnötiges Gepäck, das ich mit mir rumschleppe? Und überhaupt, gibt es Aspekte in der Nachfolge, die ich seit langem aus den Augen verloren habe oder die ich nie wirklich ganz vor Augen hatte. Wenn du heute als Gast hier bist und vielleicht zum ersten Mal ausführlich von Jesus hörst, dann wird dieser Text dir heute zeigen, was hat's mit diesem Jesus auf sich und vor allem, was bedeutet es, diesem Jesus nachzufolgen? Was bedeutet es, für ihn unterwegs zu sein? In meiner Predigtreihe durch das Markus-Evangelium gehen wir durch das Evangelium, das Markus geschrieben hat, und er zeigt uns in seiner Geschichte, wer Jesus ist. In den letzten 4, 5 Predigten haben wir gesehen, wie Jesus durch das Land und Umland von Galiläa unterwegs ist, wie er auf Dienstreise ist und wir mit seinen Jüngern mitkommen. Nun begeben wir uns in einen neuen Abschnitt des Markus-Evangeliums. Die Dienstreise von Jesus ist beendet, aber die Geschichte geht weiter. Nun ändert sich auch, und das ist wichtig für die nächsten Predigten, der Fokus der Erzählung. Bisher ging es vor allem darum, wer Jesus ist, was Jesus sagt und was Jesus macht. Jetzt geht es vor allem darum, wie die Menschen ihm nachfolgen können und was das heißt. Der Fokus ist natürlich im gesamten Evangelium auf Jesus gerichtet, aber gerade in den nächsten 4 Geschichten werden die Jünger und auch der Vorreiter Johannes der Täufer ganz besonders in den Fokus genommen. Es geht darum, wie Menschen nicht nur mit dem Reich Gottes in Berührung kommen, sondern wie das Reich Gottes sich in und durch die Jünger ausbreitet. Kurz gesagt, es geht um echte Nachfolge. Und unter diesem Schwerpunkt stehen die nächsten Geschichten im Markus-Evangelium, die wir uns angucken werden. Und heute schauen wir uns die erste Geschichte an. Die Leitfrage, die uns da beschäftigen wird, ist: Worauf lasse ich mich ein, wenn der Gott der Bibel auch der Gott meines Lebens ist? Was bedeutet es, wenn ich sage, Jesus, ich möchte dir folgen, sei du Herr über meinem Leben? Unser Protagonist in den Geschichten ist jetzt nicht mehr Jesus allein, sondern auch Johannes der Täufer im nächsten Abschnitt und vor allem die Jünger, die mit Jesus unterwegs sind. Wie wir sehen werden, erfahren die Jünger in diesen Geschichten mehr und mehr, was echte Nachfolge wirklich bedeutet, und ich hoffe, wir auch. Gerade die Jünger sind für uns in den nächsten Texten ein wichtiger Identifikationspunkt, weil wir an ihnen sehen, wie wir als fehlbare, gebrechliche Menschen einem heiligen Gott folgen können. Und heute schauen wir uns den ersten Text an. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr gerne aufschlagen. Wir befinden uns im Markus-Evangelium Kapitel 6 und machen weiter. Die Verse 1 bis 6 haben wir bereits gelesen. Und nun schlagen wir auf Markus Kapitel 6, die Verse 7 bis 13. Ich lese den Text einmal am Stück. Markus Kapitel 6, die Verse 7 bis 13. Und er, also Jesus, rief die 12 zu sich und fing an, sie auszusenden, je 2 und 2, und gab ihnen Macht über die unreinen Geister und gebot ihnen, nichts mitzunehmen auf den Weg als allein einen Stab. Kein Brot, keine Tasche, kein Geld im Gürtel, wohl aber Schuhe an den Füßen, und zieht nicht 2 Hemden an. Und er sprach zu ihnen: Wo ihr in ein Haus geht, da bleibt, bis ihr von dort weiterzieht. Und wo man euch nicht aufnimmt und euch nicht hört, da geht hinaus und schüttelt den Staub von euren Füßen ihnen zum Zeugnis. Und sie zogen aus und predigten, man solle Buße tun, und trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und machten sie gesund. Der heutige Text zeigt uns, wie echte Nachfolge aussieht. Schaut mal, das Erste, was wir sehen, ist, die Jünger werden gesandt. Vers 7. Und er rief die 12 zu sich und fing an, sie auszusenden, je 2 und 2, und gab ihnen Macht über die unreinen Geister. Nachdem Jesus selbst als Verkündiger und Heiler durch die Städte gezogen ist, übergibt er jetzt die Vollmacht seinen Jüngern und bringt sie dazu, ausgesandt zu werden und mit ihm und anstelle von ihm unterwegs zu sein. Dass Jesus seine Vollmacht über unreine Geister auch den Jüngern zuteil werden lässt, ist uns nicht neu. Das kennen wir bereits aus Markus Kapitel 3. Auch dort haben sie Vollmacht bekommen über unreine Geister und Vollmacht zu verkünden und zu predigen. Was hier neu ist, dass sie nicht nur die Vollmacht bekommen, sondern auch tatsächlich ausgesandt werden. Ein Jünger ist schließlich niemand, der von Jesus einfach nur so losgeschickt wird, sondern der auch befähigt wird. Und jetzt sind wir an dem Punkt, an dem sie tatsächlich gehen. An dieser Stelle noch eine kurze Bemerkung. Die Vollmacht, die sie hier bekommen, und auch der konkrete Ruf, in die Dörfer zu gehen, gilt zunächst den Jüngern im damaligen Kontext. Das ist zu diesem Zeitpunkt noch kein allgemeiner Missionsbefehl, und auch die Vollmacht, die sie bekommen, ist zumindest für jetzt erstmal noch begrenzt. Das sehen wir daran, dass sie in Markus 9 einem Dämonen begegnen, den sie nicht austreiben können. Und auch sonst haben wir bisher bereits gesehen, dass Nachfolge und der Ruf zur Nachfolge für Menschen unterschiedlich aussehen kann. Denkt an den Besessenen in Markus 5, der von Jesus befreit wird und eben nicht ausgesandt wird im Sinne von: Geh in die Dörfer, komm mit mir mit, so wie es die Jünger getan haben, sondern: Bleib, wo du bist, und erzähl, was ich an dir getan habe. Nachfolge kann auch anders sein. Wir können den Text also nicht einfach blind auf uns wie so eine trockene Schablone übertragen, sondern wir müssen die tiefergehende Frage stellen, welcher Wesenszug von Nachfolge zeigt sich in diesem Text. Und das Besondere an diesem Text ist nicht, dass sie ausgesandt werden und bevollmächtigt werden. Das kennen wir bereits aus Markus Kapitel 3. Das Besondere daran ist, dass es zur Sendung kommt und die Sendung sich anders vollzieht als erwartet. Schaut mal in den nächsten Vers, Vers 8. Und er gebot ihnen, nichts mitzunehmen auf dem Weg, als allein einen Stab. Kein Brot, keine Tasche, kein Geld im Gürtel, wohl aber Schuhe an den Füßen und zieht nicht zwei Hemden an. Jesus schickt die Jünger los, aber er tut es mit ungewöhnlichem Reiseequipment. Der Text sagt uns nicht, wie lange die Jünger unterwegs sein würden. Das sehen wir nicht explizit, aber der Verweis, dass sie in unterschiedliche Dörfer ziehen sollten, macht deutlich, sie waren wahrscheinlich mehrere Tage, mehrere Wochen, wenn nicht sogar mehrere Monate unterwegs. Vor allem dadurch, dass solche Reisen allein von Dorf zu Dorf langsamer waren, als wir das heute vielleicht kennen, weil man zu Fuß unterwegs war und große Strecken hinter sich zu legen hatte. Umso erstaunlicher ist es, dass er ihnen ausdrücklich sagt, was sie nicht mitnehmen sollen. Nichts mitnehmen, außer einen Stock, kein Brot, keine Tasche, kein Geld im Gürtel und nur ein Hemd. Für die Jünger mag das auf ganz vielen Ebenen unverständlich gewirkt haben. All das, was man eigentlich für eine lange Reise bräuchte, sollen sie nicht mitnehmen. In einer Zeit, in der es keine Supermärkte gab, kein Airbnb, kein Uber, den du dir buchen kannst, sondern in dem du auf dich in der Wüste allein gestellt warst, ist es vollkommen lebensmüde zu sagen, ich gehe und nimm nichts mit. Wir hatten damals, zur damaligen Zeit, auch eine ganze Reihe von Kynikern, also von Philosophen, die unterwegs waren. Und sie waren dadurch gekennzeichnet, dass sie Geld gesammelt haben, dass sie Geld in ihrem Beutel haben. Die Jünger sollen es explizit nicht machen. Sie sind ausgesandt auf einen Weg, der mehr Fragen aufwirft, als dass er Antworten gibt. Aber genau darin liegt der Sinn. Sie lernen die erste Lektion von Nachfolge, die sie übrigens im Verlauf des Evangeliums immer wieder neu lernen müssen. Jesus ruft und sendet sie nicht in das Gewisse und Kalkulierbare, sondern er sendet sie zu seinen Bedingungen in die Abhängigkeit zu ihm. James Edwards, ein Theologe, schreibt genau zu dieser Stelle: Wahrer Dienst für Jesus zeigt sich durch die Abhängigkeit zu Jesus. Und diese Abhängigkeit zu Jesus zeigt sich darin, dass man dorthin geht, wo Jesus einen sendet. Trotz materieller Entbehrungen und unbeantworteter Fragen. Sie müssen allein auf den vertrauen, der sie sendet. Die Jünger werden eingeladen, zu vertrauen, zu gehen in Abhängigkeit zu Jesus, dass er versorgt. Und wenn das stimmt, wenn das ein Wesenszug der Nachfolge ist, dann hat das für uns zwei praktische Schlussfolgerungen. Als erstes, wenn du für Jesus unterwegs bist, bestimmt er die Spielregeln und nicht du. Das erste, was wir über Nachfolge sehen, ist, sie werden ausgesandt, aber zu Jesus Bedingungen. Er gibt den Ton an, er sagt, was sollen sie mitnehmen, was nicht, und sie werden darauf getrimmt, einem Gott zu vertrauen, der versorgt. Der Witz an Nachfolge ist ja gerade der, dass ich mein Leben und meine Lebensentscheidungen dementsprechend gestalte, dass sie unter Gottes Herrschaft stehen. Nimm mein Leben, es gehört dir und dir allein. Das ist Nachfolge. Bist du bereit, dich in eine Abhängigkeit von Gott zu geben, wie die Jünger es tun, indem du bereit bist anzuerkennen, dass er die Spielregeln festhält, dass Nachfolge zu seinen Bedingungen passiert und nicht zu meinen. Bist du bereit, dich auf einen Lebensweg zu begeben, der seinem Ruf folgt. Und das bedeutet nicht, dass jeder von uns sein Haus verlassen muss und irgendwie Missionar werden muss. Auf der anderen Seite, lass mich da kurz einhaken, für einige von uns wird es genau das bedeuten. Für einige von uns wird es genau das bedeuten, sicherlich nicht für alle, dazu komme ich gleich, aber für einige von uns wird es wirklich bedeuten, den Ort zu verlassen, an dem du lebst und in einem anderen Land, in einem anderen Ort, in einer anderen Stadt, auf einem anderen Kontinent, Menschen davon zu erzählen, was es für einen guten Gott da draußen gibt. Für einige von euch wird es genau das bedeuten, dieses unangenehme Gespräch mit deinen Eltern oder mit deinen Verwandten führen zu müssen und zu sagen, nein, ich bleib hier nicht, ich ziehe weg und ich weiß noch nicht, was mich da erwartet. Das kann es für dich bedeuten, dass Gott in deinem Leben die Spielregeln festlegt. Und überhaupt, und ich habe lange überlegt, ob ich diesen Punkt jetzt reinnehme, aber ich mache es zur Sicherheit. Es kann sein, dass das, was ich sage, dass ich dafür jetzt nicht das richtige Alter habe. Ich weiß. Aber vielleicht nimmst du das trotzdem an. Es kann auch sein, wenn du sagst, Gott legt die Spielregeln bei Nachfolge fest, dass Nachfolge für deinen Sitznachbarn rechts und links und auch für deine Kinder anders aussehen darf als für dich. Und wenn dein Sohn oder deine Tochter zu dir kommt und sagt, Mama, Papa, ich habe meinen Schulabschluss, ich werde die Ausbildung nicht machen, wie wir das eigentlich abgemacht haben, sondern ich werde zur Bibelschule gehen. Ich werde in die Mission gehen. Ich werde ein Auslandsjahr machen. Nein, ich werde hier nicht in der Gemeinde mitarbeiten, ich gehe in eine Gemeindegründung. Dann darf man das natürlich als, und ich rede hier so ein bisschen aus der Perspektive des Sohnes, ihr versteht schon, dann darf man natürlich das als Elternteil in Frage stellen. Aber respektiere es, wenn Nachfolge für jemand anderen anders aussieht. Die Bedingungen für Nachfolge liegen nicht bei uns, es liegt bei Gott. Für die meisten von uns wird es aber nicht bedeuten, alles zu verlassen und irgendwo anders hinzugehen, obwohl es für einige von uns genau das bedeuten wird. Für einige von uns wird es aber bedeuten, wo du bist, hier und jetzt deine Lebensentscheidungen unter die Herrschaft Gottes zu stellen. Bist du bereit dazu? Bist du bereit dazu zu sagen, Gott, da wo du mich hinstellst, versuche ich nicht zu warten und alles anzupassen, bis meine Umstände so gut sind, dass ich für dich leben kann, sondern ich lebe für dich in die Situationen, in die du mich hineinstellst. Ob das persönliches Leid ist, durch das du gehst, ob es schwierige Umstände in deinem Umfeld sind, in deiner Familie, in deiner Arbeit, in deiner Nachbarschaft. Wenn mein Ehepartner doch nur geistlicher wäre, dann könnte ich ihn auch mehr lieben und für ihn beten. Wenn der Dienst in der Gemeinde einfacher wäre und besser zu mir passen würde, dann würde ich mich auch mehr einsetzen. Oder bist du bereit zu sagen, Jesus, ich bin hier, du machst die Regeln. Und dann kann das vielleicht doch heißen, dass einige von uns heute hier in einen, in fünf oder in 10 Jahren, hier sind, noch am gleichen Arbeitsplatz, in der gleichen Situation, aber voll und ganz für Jesus leben. Es kann aber auch bedeuten, dass in 1 oder 5 oder 10 Jahren du nicht mehr hier in der Gemeinde bist, sondern ganz woanders. Vielleicht in einer Gemeindegründung in deiner Nähe oder wo auch immer, ein Ort, an dem es vielleicht nicht einfacher ist als hier, aber wo Gott dich hinstellt. Das Erste, was die Jünger erfahren müssen, ist, Nachfolge bedeutet, wir gehen, aber zu Gottes Bedingungen. Es bedeutet aber auch, und das wird auch in den Worten deutlich, wenn du für Jesus unterwegs bist, wird es niemals an seiner Versorgung scheitern. Kleine Vorräte erfordern einen großen Glauben, dass Gott deine Bedürfnisse kennt und für sie Sorge trägt, wenn du bereit bist, für ihn zu leben. Die Jünger werden dazu berufen, ihm voll und ganz zu vertrauen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt wirken sie nicht mehr nur wie Leute, die einfach von einem Jesus begeistert sind und ihm folgen. Spätestens jetzt, wo sie ohne Geld, mit nicht genügend Klamotten, ohne jeglichen Plan losgehen, wirken sie wie Menschen, die so getrieben sind von dieser Botschaft, dass sie bereit sind, waghalsige Schritte zu gehen, weil ihr Meister das sagt. Hudson Taylor ist wohl einer der bekanntesten Missionare innerhalb der frühen Kirchengeschichte. Und er war Gründer und Missionar innerhalb der China-Inlandsmission. Und als die China-Inlandsmission gegründet wurde, haben sie Statuten festgelegt, wie Missionare leben und dienen sollen. Und in diesem Zusammenhang findet sich von Hudson Taylor folgendes Zitat. Es wird keine Bitten geben um Geld, außer an Gott. Alle ihre Bedürfnisse würden von ihm erfüllt werden, solange sie im Glauben wandeln. Verlasst euch darauf, Gottes Werk, das auf Gottes Weise vollbracht wird, wird niemals an Gottes Versorgung mangeln. Verlasst euch darauf, Gottes Werk, das auf Gottes Weise vollbracht wird, wird niemals an Gottes Versorgung mangeln. Zunächst ist das eine Zusage für uns. Wenn Gott mich in bestimmte Lebenssituationen hineinstellt, darf ich wissen, dass, wenn ich seinem Ruf folge, es nicht an seiner Versorgung fehlen wird. Das bedeutet nicht, dass Gott uns zu jeder Zeit all das gibt, was wir wollen, aber immer genug und immer das, was wir brauchen. Und nur um klarzustellen, das bedeutet nicht, dass die Jünger hier an dieser Stelle von jeglicher Verantwortung entbunden werden. Es geht nicht darum, vermeintliche Gründe dafür zu haben, die Verantwortung auf Gott abzuwälzen. Das hat Hudson Taylor nie getan und das tun die Jünger hier auch nicht. Im gleichen Kapitel noch wird Jesus sie beauftragen, für die Menschen, die mit ihnen unterwegs sind, Sorge zu tragen und ihnen Essen zu geben, sie zu versorgen. Auch sie sollen Verantwortung übernehmen, aber sie tun es im Vertrauen und in der Abhängigkeit zu Gott. Und wenn Gott seine Nachfolger auf ihrem Weg versorgen wird und wenn es nie an Versorgung mangeln wird, dann kann uns das auch Orientierung dafür geben, Jesus zu folgen. Was meine ich damit? Wenn ich mir in den Kopf setze, nach Äthiopien zu ziehen und alleinerziehenden Müttern dort das Evangelium zu bringen, dann ist das eine gute Sache. Wenn aber meine Familie, meine Freunde, meine Mentoren, meine Gemeinde, meine Pastorin, mein Jugendleiter, wenn mir alle sagen, dass das nicht die richtige Idee ist, in der aktuellen Phase so etwas zu tun, dann kann das eben auch Gottes Reden sein uns gegenüber. Indem er Versorgung zurückhält, kann er uns ebenfalls darauf hinweisen, dass das ein Ruf ist, den ich mir in meinen Kopf gesetzt habe, aber der nicht seinem Willen entspricht. Natürlich kann Gott uns an die Bibelschule schicken, in die Mission schicken, auf den Arbeitsplatz schicken, ohne dass wir genau wissen, wie das jetzt alles funktionieren wird. Aber es entbindet nicht der menschlichen Verantwortung. Und Gott versorgt und kann gerade auch dadurch führen. Und dass dies bedeutet, manchmal Pläne zu ändern, die man sich in den Kopf gesetzt hat, erfahren die Jünger selbst am eigenen Leib. Lest mit mir die nächsten Verse, Vers 10. Und er sprach zu ihnen, wo ihr in ein Haus geht, da bleibt, bis ihr von dort weiterzieht. Und wo man euch nicht aufnimmt und euch nicht hört, da geht hinaus und schüttelt den Staub von euren Füßen ihnen zum Zeugnis. In diesen Versen haben wir nicht nur eine Anweisung, was sie mitnehmen sollen, das haben wir gerade eben gehabt, sondern wir haben eine Anweisung, was sie tun sollen und auch, was sie erwarten sollen. Nicht nur, was sie brauchen, sondern was erwartet sie auf ihrem Weg im Auftrag von Jesus. Dort, wo sie angenommen werden, sollen sie bleiben. Dort, wo sie abgelehnt werden, weiterziehen. Im Grunde tun sie genau das, was ihr Meister auch getan hat. Und der Punkt ist hier, zur Nachfolge gehört Annahme und Ablehnung. Sie haben es bei Jesus gerade davor gesehen. Im Text davor kommt Jesus in seine Heimatstadt und wird abgelehnt. Und der Punkt, den Jesus hier macht, ist, wenn er seine Jünger sendet, ist, genauso wie man mich abgelehnt hat, genauso wird man euch auch ablehnen. Annahme und Ablehnung sind beides Konsequenzen, die ein Nachfolger und die Jünger erleben werden. Sie werden dabei eingeladen, den Spuren von Jesus zu folgen. Jesus wird abgelehnt und wenn du ihm folgst, du auch. Das Abschütteln des Staubs von ihren Füßen symbolisiert das. Was hat es damit auf sich? In der damaligen Zeit gab es unterschiedliche Momente, wo Juden symbolisch den Staub von ihren Füßen abgeschüttelt haben. Und das weit verbreitetste Phänomen ist, wenn Juden in heidnischen Gebieten unterwegs waren und dann wieder in jüdisches Gebiet gekommen sind, haben sie den Staub von ihren Füßen abgeschüttelt, um deutlich zu machen, dass sie jetzt wieder im jüdischen Gebiet sind. Das war eine Art Reinigungssymbolik. Und Jesus nimmt diese Symbolik, aber er verändert ihre Bedeutung. Er sagt, schüttelt den Staub von euren Füßen ihnen zum Zeugnis. Mit anderen Worten, es geht nicht mehr darum, einfach nur äußerlich zu zeigen, ich möchte mich reinigen, sondern es ist ein Zeichen für die Außenstehenden, ich bin hier fertig. Es ist ein Zeichen des Gerichts. Ihr seid nun dafür verantwortlich, was ich euch gesagt habe. Und wenn die Jünger umherziehen und das Reich Gottes verkünden und Menschen zur Buße einladen und sie abgelehnt werden, sollen sie das wahrnehmen und ganz bewusst zum Ausdruck bringen, ihr habt gehört, ihr seid dafür verantwortlich. Wenn also Jesus den Menschen gedient hat, ihnen geholfen hat und das Reich Gottes verkündigt hat, so ist das auch ihr Auftrag und es bedeutet, dass Jesus Ablehnung erlebt hat und das wird auch auf dich zutreffen. Das ist der Punkt von Jesus. Auch das ist Teil der Abmachung. Auch das ist Teil von Nachfolge. Bist du dir dessen bewusst? Ich möchte euch einen jungen Mann vorstellen, den ich mir zugegeben ausgedacht habe, aber wir nennen ihn mal Pascal. Pascal hat seitdem er klein ist einen großen Traum. Er will Schwimmprofi werden. Seine große Vision ist es, irgendwann mal bei Olympia im 100 Meter Freistil die Goldmedaille zu erschwimmen. Und deswegen meldet er sich beim Schwimmkurs an. Und er kommt in Kontakt mit dem Schwimmlehrer und der Schwimmlehrer sagt, ja Pascal, ich freue mich. Hast du denn schon irgendwie Erfahrung im Schwimmen? Hast du schon mal geschwommen? Und er sagt, ja, wissen Sie, ich bin bestens vorbereitet. Ich habe jede Biografie von Michael Phelps, dem großen Schwimmprofi, gelesen, die es gibt. Und erst letztens habe ich eine ausführliche Netflix-Doku darüber gesehen, was es bedeutet, bei Olympia zu schwimmen. Der Schwimmlehrer sagt, ja super, Pascal, das klingt richtig gut, du bist richtig gut vorbereitet. Wie viele Kilometer schwimmst du aktuell die Woche? Und er sagt, ja, wissen Sie, das ist so eine Sache. Also Ich will das unbedingt. Schwimmen begeistert mich total, aber dieses Nasswerden, das ist mir unangenehm. Das ist irgendwie nicht so ganz mein Ding. Manchmal geht es darum, wenn man Dinge wirklich will, dass man andere Dinge in Kauf nimmt, auch wenn sie für einen unangenehm sind. Und Markus 6 zeigt, dass Ablehnung in einem gewissen Maß zur Nachfolge dazugehört. Auch das ist ein Wesenszug echter Nachfolge. Das bedeutet für uns Folgendes. Erstens, wenn du mit Jesus unterwegs bist, musst du erwarten, dass nicht jeder applaudiert. Das ist der Deal. Du musst erwarten, dass das nicht jeder in deinem Umfeld gut finden wird. Und ich will ganz ehrlich mit dir sein. Meine Beobachtung, und damit spreche ich vor allem von mir, aber vielleicht trifft das auch auf dich zu. Meine Beobachtung ist folgende. In der evangelikalen Christenheit, in der wir aktuell leben, wir haben gerade genug Jesus, um ein gutes Gewissen haben zu können. Aber nicht zu viel von Jesus, als dass es unangenehm werden könnte. Wir haben gerade genug Jesus, damit ich ruhig schlafen kann, weil ich wissen darf, ich bin safe. Aber nicht viel zu viel Jesus, dass Menschen in der Uni komisch von mir denken könnten. Du kannst dich nicht Nachfolger nennen und erwarten, dass jeder positiv reagiert. Das ist Teil der Abmachung. Nachfolge bedeutet, Ablehnung in Kauf zu nehmen, auf der Arbeit, in der Familie, unter Freunden, vielleicht bei Menschen, die mir besonders eng sind. Vielleicht bei Menschen, mit denen ich noch lange in der Nachbarschaft oder sonst wo leben muss. Es ist Teil der Abmachung. Jesus hat seine Jünger an dieser Stelle also nicht dazu berufen, dass alle Menschen alles gut finden müssen, was die Jünger sagen und machen. Und auch wenn es einige gibt, die sie aufnehmen werden, ganz sicherlich, sollen sie sich bewusst werden lassen, dass auch Menschen negativ darauf reagieren. Dort, wo sie nicht aufgenommen werden, sollen sie nicht für immer bleiben, sondern die Entscheidung den Menschen überlassen. Und damit treten sie in Jesu Fußstapfen, genauso wie sich Jesus anderen Menschen nicht aufzwingt, sollen es die Jünger auch nicht machen. Es wird dafür sorgen, dass Menschen sie ablehnen. Es wird zu Konfrontationen führen, unweigerlich. Aber die Entscheidung werden sie nicht für die Menschen treffen können. Und das ist wichtig zu verstehen. Nachfolge bedeutet nicht nur darin, Gott zu vertrauen, dass er für mich sorgen wird und dass er auch für meine alltäglichen Bedürfnisse sorgen wird, sondern Nachfolge bedeutet auch zu vertrauen, dass Gott an den Menschen wirkt und Dinge tun kann, die ich nicht tun kann. Dadurch, dass die Jünger, da wo sie sind, abgelehnt werden und wirklich gehen sollten, bringt zum Ausdruck, dass wenn du für Jesus unterwegs bist, du Bote bist und nicht Bekehrer. Die Jünger werden ausgesandt, um zu verkündigen. Und dort, wo sie angenommen werden, sollen sie bleiben. Und dort, wo sie abgelehnt werden, sollen sie sich dessen bewusst sein und gehen. Ihre Rolle ist der Bote, nicht der Bekehrer. Das ist für uns eine schmerzhafte und heilsame Nachricht zugleich. Schmerzhaft, weil die Jünger selber erleben, wie Menschen vom Reich Gottes erfahren und es nicht hören wollen. Weil du erleben wirst und sehen wirst, wie Menschen, die dir lieb und teuer sind, Jesus nicht annehmen wollen. Weil du erkennen musst, dass du das Herz eines anderen Menschen nicht verändern kannst. Und für die Nachfolger ist das auch nicht deren Verantwortung. Es ist nicht die Rolle der Jünger und auch nicht die Rolle der frühen Christen. Es ist aber auch heilsam. Warum? Erstens, es versetzt uns in die richtige Haltung. Dem Boten geht es um die Botschaft. Unser Auftrag ist, die Botschaft in den Vordergrund zu stellen. Das Wichtigste an dem Boten ist nicht der Bote selbst, sondern die Botschaft, die er verkündigt. Mach nicht den Fehler, dein persönliches Zeugnis, dein Leben und Wirken, da wo du bist, mit dem Evangelium zu verwechseln. Du darfst Menschen Jesus anbefehlen. Du darfst darauf hinweisen, weil es um die Botschaft geht. Es verändert vor allem die Art und Weise, wie wir geistlichen Erfolg messen. Menschlich betrachtet würde man sagen, die Jünger haben einen guten Job gemacht. Wenn sie von Dorf zu Dorf gehen und einfach angenommen werden und am besten dann zu Jesus kommen mit einer riesigen Mannschaft, die ihm alle nachfolgen wollen. Aber Jesus sagt, das wird nicht passieren. Da, wo ihr angenommen werdet, da bleibt. Aber dort, wo ihr abgelehnt werdet, da zieht weiter. Jesus antizipiert das und ist sich dessen bewusst, dass das beides Teil von echter Nachfolge ist. Mit anderen Worten, wir können geistlichen Erfolg nicht immer an äußerlichen Phänomenen messen. Zugegeben, es gibt Momente, wo es das gibt. Jesus selbst sagt an einer anderen Stelle, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Mit anderen Worten, es gibt Elemente, wo man auch an der Folge sehen kann, was passiert hier gerade. Aber der Punkt hier ist folgender: Ablehnung und Annahme sind beides Teil der Abmachung und sagen wenig bis gar nicht etwas über geistlichen Erfolg aus. Geistlicher Erfolg zeigt sich nicht, ob alle deine Teenie-Kids getauft sind. Geistlicher Erfolg zeigt sich nicht, wie viele Freunde, Geschwister, Arbeitskollegen dich hier in die Gottesdienst folgen. Geistlicher Erfolg zeigt sich, ob du in deinem Leben, in deinem Reden die Botschaft groß machst. Ob du Jesus widerspiegelst. Ob, wenn Menschen dich sehen, sie Jesus sehen. Die Konsequenz ist nicht in deiner Hand. Es bedeutet auch etwas für uns als Gemeinde. Es bedeutet auch, dass wir geistlichen Erfolg gar nicht daran messen können oder müssen, wie viele Leute sich taufen lassen. Sicherlich sind Zahlen für Gott wichtig, weil hinter jeder Zahl steckt eine Seele. Aber geistlicher Erfolg wird nicht darin sichtbar, wie viele Leute beim Glaubensgrundkurs sind oder wie viele Tochtergemeinden wir gründen oder wie viele Leute sich in den Tochtergemeinden, die wir gegründet haben, taufen lassen. Sondern geistlicher Erfolg ist der, bauen wir mit all dem, was wir haben und mit dem, was wir können, das Reich Gottes. Verkündigen wir, jeder für uns und wir als Gemeinde gemeinsam, einen Gott, der diese Welt liebt, der für sie gestorben ist, der wiederkommen wird und dem unser ganzes Leben dienen soll. Unsere Treue wird sich daran messen, ob wir mit all dem, was wir haben, Gott groß machen. Wir kommen zum Ende unseres Abschnitts. Die Jünger werden ausgesandt. Und dann berichtet uns Markus, dass sie genau das tun, was Jesus ihnen gesagt hat. Vers 12. Und sie zogen aus und predigten, man solle Buße tun und trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und machten sie gesund. Sie tun genau das, wozu Jesus sie beauftragt. Und wir sehen, die Kraft Gottes geht mit. Ich muss euch gestehen, ich habe euch am Anfang des Textes was verschwiegen. Das Reiseequipment, das die Jünger mitnehmen sollen oder besser gesagt nicht mitnehmen sollen, zeigt natürlich, dass Jesus die Bedingungen festlegt und dass sie, indem sie gehen, Gott vertrauen sollen und in Abhängigkeit zu ihm leben sollen. Den meisten Bibelwissenschaftlern ist aber aufgefallen, dass die Sachen, die sie mitnehmen sollen, in interessanter Parallelität zum Buch Exodus stehen. Im Buch Exodus haben wir Gottes Volk, das in einer Gefangenschaft ist und das durch Gottes Wirken auf wundersame Weise aus der Gefangenschaft in Ägypten herausgerettet wird und sozusagen in das heilige Land von Gott durch die Wüste geleitet wird. Das Volk wird von Gott geführt aus der Knechtschaft heraus ins verheißene Land. Und gerade als sie ausziehen sollen, lesen wir, und das ist ein Text, der immer angeführt wird, Exodus 12, 11, hört einfach mal zu. So sollt ihr aber essen, das Passahlamm, und dann ausziehen. Eure Lenden sollt ihr umgürtet sein und eure Schuhe an den Füßen und ein Stab in der Hand. Und auch später im Rückblick im Buch Deuteronomium wird genau das wieder in Bezug genommen und Gottes Versorgung groß gemacht, dass die Hemden, die sie trugen und die Kleider, die sie trugen, nicht zerlumpt sind. Deuteronomium 8,4, deine Kleider sind nicht zerrissen an dir und deine Füße nicht geschwollen diese 40 Jahre. Und Deuteronomium 29, er hat 40 Jahre euch in der Wüste wandern lassen, eure Kleider sind nicht zerrissen und auch deine Schuhe nicht an deinen Füßen. Was bedeutet das? Und die meisten Bibelwissenschaftler sind sich da einig. Indem Jesus seine 12 Jünger aussendet, sagt er nicht nur, ich mache das jetzt nicht mehr allein, sondern mit euch. Sondern er macht deutlich, durch die Verkündigung des Reiches Gottes vollzieht sich ein zweiter, wenn nicht umfassender Exodus. Aus der Gefangenschaft zur Freiheit. Es ist ein heilsgeschichtlicher Höhepunkt, als Jesus Christus auf diese Welt kommt und Menschen dazu befähigt, das Reich Gottes zu verkünden und Menschen von der Knechtschaft, in der sie leben, zu befreien. Jesus sendet seine Jünger aus und sie verkünden und demonstrieren nicht nur echte Nachfolge, sondern echte Freiheit. Anders gesagt, wenn du für Jesus unterwegs bist, bist du auf dem Weg in die Freiheit. Und dieser heilsgeschichtliche Höhepunkt ist jetzt hier noch nicht erreicht. Die Jünger werden in einer umfassenden Art und Weise ausgesandt, die dafür sorgt, dass sie das Reich Gottes verkünden, Menschen zur Buße rufen und Menschen von ihren Plagen, Dämonen, Krankheit und Sünde frei werden. Voll und ganz kommt es aber erst dann zur Erfüllung, als Jesus am Kreuz von Golgatha stirbt und ein für alle Mal der Sünde und Satan die Macht nimmt. Und das geht hier schon los. Das geht hier schon weiter. Mit anderen Worten, es geht hier nicht einfach nur darum zu sagen, Jesus beauftragt dich und die Jünger und mich, sondern es geht darum, dass Freiheit möglich ist. Und Freiheit dadurch geschieht, dass Menschen sagen, der Gott der Bibel ist auch der Gott meines Lebens. Und dazu möchte ich dich einladen. Ich habe am Anfang gesagt, dass dieser Text für dich bedeutet, wenn du Christ bist, vielleicht einmal stehen zu bleiben und zu überlegen, wo habe ich unnötiges Gepäck mit mir? Wo lebe ich nicht in einer Abhängigkeit zu Gott, sondern in Sicherheiten, die um mir herum sind? Wo lasse ich nicht Gott die Regeln und Bedingungen der Nachfolge festlegen, sondern nimm das in die eigene Hand? Und auf der anderen Seite bedeutet es für dich, wenn du vielleicht mit Jesus noch nicht viel zu tun hast, die Frage, wie sähe mein Leben aus, wenn ich diesem Gott folge, von dem Freiheit kommt, der für mich gestorben ist, der mir alle meine Sünden vergeben hat und der mir durch seinen Geist die Kraft gibt, ein Leben zu leben, das ihn ehrt. Wie sähe mein Leben aus, wenn der Gott der Bibel der Gott meines Lebens ist? Wie sähe mein Leben aus, wenn ich anerkenne, dass er nicht nur seine Jünger aussendet, sondern sich selber schlagen, binden lässt, stirbt und aufersteht und dadurch echtes Leben möglich ist? Jesus lädt heute noch Menschen ein, ihm zu folgen. Nicht einfach nur anzuerkennen und für wahr halten, dass er irgendwie gestorben ist, sondern ganz bewusst zu sagen, dieses Kreuz hat mit meinem Leben zu tun. Dieses Kreuz hat mit meinem Leben zu tun, weil mein Gott mich da errettet hat, weil er alles für mich gegeben hat und deswegen will ich alles für ihn geben. Ich will ihm echt folgen mit all dem, was ich weiß, mit all dem, was ich kann, mit all dem, was ich sage, mit all dem, was ich mache und mit all dem, was ich habe. Amen.